hören in anderen Worten den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
Hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge des Podcasts in anderen Worten. Ein Podcast, der sich mit dem Thema gesunde Arbeit, Gestaltung von gesunder Arbeit, böses Wort, betriebliches Gesundheitsmanagement beschäftigt. Und zwar nicht in der üblichen theoriebasierten, unter dicken Bücherschichten verbundenen Wissensgesellschaft, sondern es ist ein Podcast, der dafür sorgen soll, die Personen, die in diesem Feld tätig sind und die verschiedenster Couleur und Informationstiefe und Erfahrungshintergründe sind, einfach mal vorzustellen und dort einen netten Dialog zu führen. Hier sprechen Menschen miteinander. Mein Name ist Bastian Schmidt-Bleicher. Ich darf das sehr häufig machen. Und ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir. Georgi Beretzky-Löchli ist bei mir, beziehungsweise nicht bei mir, sondern remote zugeschaltet, live und direkt aus Berlin. Übrigens, cooler Hintergrund, ja, kann man nicht anders sagen, Georgi. Wir kennen uns schon lange, wir haben viel zusammengearbeitet, das ist das eine. Ich habe aber auch immer wieder deine weitere Arbeit beobachtet. Und nochmal, auch für alle Zuhörer, heute reden wir quasi als Privatpersonen. Hier dürfen auch mal rein subjektive Meinungen herkommen. Natürlich haben wir beide berufliche Hintergründe und das können wir auch gar nicht ausschließen. Da kommt auch mal ab und zu was von raus. Das ist ganz normal. Aber nochmal, eigentlich zählt hier erstmal unsere Meinung, unsere Erfahrungsmeinung, die wir sozusagen haben. Und du bist Sportwissenschaftlerin, sehr schön, das sind wir schon mal beide, das ist super. Du hast allerdings noch es deutlich weiter getrieben als ich und bist danach, hast du noch eine Ausbildung gemacht, bist Beraterin für Organisationsentwicklung, Entschuldigung, für systemische Organisationsentwicklung und für Change Management. Und ich glaube, das ist eigentlich ein guter Einstieg in das große Thema, denn es gibt ja bestimmte Gründe, warum wir angefangen haben, miteinander in diesem Thema gesunde Arbeit überhaupt zu arbeiten. Für mich war es eigentlich eine Faszination, bestimmte Herausforderungen und Probleme von Unternehmen mal zu hören und mir mit dem Hilfsmittel Gesundheit da Lösungen für auszudenken. Du kommst aus der gleichen Fachrichtung wie ich, hast dich danach deutlich weiterqualifiziert. Was war so für dich der Grund, worin lag dein großes Engagement, dich in dem Thema gesunde Arbeit wiederzufinden beruflich?
Ja, hallo Bastian erstmal. Herzlichen Dank für die Einladung, mit mir hier im Podcast über das Thema BGM zu sprechen. Ja, meine Motivation war erstmal, ich habe Sportwissenschaft studiert, wie du schon erwähnt hattest, mit Schwerpunkt Sportmanagement im Bachelor und Master und nebenbei noch Gesundheitsförderung. Und während des Studiums hat sich für mich sehr schnell herausgestellt, dass ich gerne mit Erwachsenen arbeiten möchte. Und wir haben ja in der Gesundheitsförderung und in der Prävention ja immer wieder das Problem, dass wir ja meistens die Falschen damit erreichen. Sprich, wir erreichen diejenigen, die sowieso schon sportlich aktiv sind oder die auf ihre Ernährung achten oder die sich einfach schon mit dem Thema Gesundheit näher befasst haben, also sozusagen sensibilisiert sind für das Thema. Und für mich war das oft auch während des Studiums immer schon ein Thema, was ich ein bisschen deprimierend fand, dass wir damit nicht alle erreichen, die wir eigentlich erreichen müssten. Und da hat sich bei mir die Frage gestellt, naja, wo erreiche ich denn die Personengruppe, die es eigentlich notwendig hat? Und im Setting-Betrieb haben wir halt die Situation, dass die Menschen tagtäglich ein- und ausgehen bei ihrem Arbeitgeber und wir dort die Möglichkeit haben, wenn wir das BGM richtig gut einführen, dass wir dann auch die Personengruppen erreichen können, die sich selber nicht für das Thema interessieren. Also sich damit einfach mal auseinanderzusetzen und da wirklich auch an der Gesundheitskompetenz der Beschäftigten zu arbeiten, sie für das Thema zu sensibilisieren und dann im Idealfall auch, dass sie eine Eigenmotivation entwickeln, um in ihrem privaten Umfeld, in ihrem privaten Alltag auch das Thema Gesundheit zu integrieren. Das war eigentlich mein Hauptbeweggrund, warum ich mich mit dem Thema befasst habe. Und zudem hat sich das auch ganz gut ergeben durch meine Kombination. Sportmanagement hatte ich BWL als Nebenfach. In der Gesundheitsförderung beschäftigt man sich ja überwiegend mit dieser Thematik. Und dann hat sich diese Kombination auch ganz gut bewährt, um damit im betrieblichen Gesundheitsmanagement tätig zu werden.
Spannend. Du hast also erstmal vielen Dank für die Kurzvorstellung und ich glaube, du hast gleich ein paar ganz interessante Punkte aufgebracht. Denn heute soll es eigentlich auch ein Ziel sein, mal über dieses Thema nicht nur, was sind eigentlich die Gründe für das eigene Engagement, sondern auch, was sind die Erfahrungen zum Thema Hindernisse, Stolpersteine, generelle Herausforderungen zu sprechen. Und zwar schon in so zwei Arten. Also zum einen, was heißt denn das eigentlich für einen persönlich? Was sind da so Stolpersteine, wenn ich als derjenige, diejenige im BGM selber tätig bin? Aber was für Herausforderungen gibt es eigentlich nach wie vor auch noch für Unternehmen? Und wie kann man die eigentlich anfangen zu lösen? Und du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Wir erreichen eigentlich nicht immer die, die wir wirklich erreichen müssten. Ja? Und das ist auch das alte Problem, finde ich. Also so, keine Ahnung. Jetzt kann man ja eh stark darüber diskutieren, ob Firmenläufe Teil des BGMs sind oder nicht. Ich glaube, wenn sie Sinn und Zweck bekommen, dann irgendwie mit viel Liebe und zwei Augen zugekniffen schon. Aber wenn dann da halt nachher die ganzen Leute, die ohnehin regelmäßig joggen und Marathon laufen, hingehen, dann ist natürlich nichts in Sachen relevante Zielgruppe, nämlich die, die nicht gesundheitsaffin sind, zum Beispiel getan. Und ich glaube, das ist sowas, was eine Herausforderung ist, mit der wird man, wenn man dann so seine ersten Schritte selber im Gesundheitsmanagement macht, brutal konfrontiert. Also ich erinnere mich da selber, eine kleine Story, wie ich einen Gesundheitstag tatsächlich gemacht habe. Ja, großes Finanzinstitut in Deutschland, war so einer der ersten. Und die hatten vorher immer so 300, 400 Besucher. Wir hatten da ein bisschen vorher gezaubert, gebe ich zu. Und dann hatten wir 1500 Besucher. Aber die Leute, die da kamen, die hatten nichts mit einem gesundheitlichen Problem zu tun. Und dann bin ich mal so über die Gänge gelaufen und habe mal in die Büros reingeschaut, um so ein bisschen Werbung auch tatsächlich zu machen. Und so, kommen Sie doch runter und so weiter. Und die da saßen, ne, das waren die, die hätten teilnehmen sollen eigentlich. Also das ist
Absolut.
ein Wahnsinnserlebnis, um ehrlich zu sein. Wie erlebst du das so im Laufe deiner, ja, wie viele Jahre Erfahrung Gesundheitsmanagement hast du mittlerweile? Ähnlich wie ich wahrscheinlich, ne, auf dem Buckel schon einige. Wie erlebst du das?
Ich glaube, wir müssen auch das gleiche Jahrgang eigentlich sein. Also ich bin jetzt schon seit 10. Genau. So ist es. Wir sind beide 24 und haben schon um die 10 Jahre Erfahrung im Gesundheitsmanagement. Also genau, ich bin nach dem Studium habe ich erstmal ein Projekt geleitet für eine Krankenkasse im Bereich Kindertageseinrichtungen. Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte ja in die Erwachsenenbildung und bin dadurch aber dann auch zu meiner Stelle dann als Referentin für betriebliche Gesundheitsförderung bei der MH Plus Krankenkasse gekommen. Das ist eine relativ große Betriebskrankenkasse in Süddeutschland und habe dort auch ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, wie du sie gerade berichtet hast. Also ich war zum einen deutschlandweit verantwortlich für das betriebliche Gesundheitsmanagement nach Paragraph 20, also das, was die Krankenkassen leisten für ihre Firmenkunden, und habe dadurch auch sehr, sehr viele Arbeitgeber beraten und unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Und auf der anderen Seite war ich aber auch zuständig für das Implementieren des betrieblichen Gesundheitsmanagements für die eigenen Beschäftigten der Krankenkasse. Und das war total spannend, weil also ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Die Personen, die sich bei Gesundheitstagen anmelden, wenn ich einfach nur die Gesundheitstage bewerbe, auch im Intranet oder über Plakate, dann sind es diejenigen, die jungen 25-jährigen Mädels, die sowieso schon auf ihre Figur achten, die sich gesund ernähren, die Sport machen. Und diejenigen, die es wirklich die wir eigentlich damit erreichen wollen, die sind dann nicht dabei. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, es ist super hilfreich, wenn du super motivierte Trainer hast, die wirklich auch so ein Mindset haben, was du halt auch brauchst in dem Bereich. Die müssen das Thema leben, die müssen das ausstrahlen. Und im Idealfall können sie dadurch auch durch die Büros laufen. Also natürlich, wenn der Arbeitgeber das erlaubt. Aus Datenschutzgründen muss man da auch immer aufpassen. Aber wenn der Arbeitgeber da dem zustimmt und du es schaffst, dass die Trainer durch die Büros laufen und wirklich das Thema Gesundheit erlebbar machen, am besten mit kleinen Gimmicks, um zu sehen, naja, wenn ich jetzt die aktive Pause mitmache, dann ist es nicht so, dass ich jetzt hier total ins Schwitzen komme und danach einen roten Kopf habe und ich mich blamiere, sondern es gibt auch einfache Übungen, die effektiv sind, die ich am Arbeitsplatz machen kann. Ich komme nicht ins Schwitzen, ich blamiere mich nicht vor meinen Kollegen, weil ich mich total blöd anstelle, weil das ist auch ganz oft ein Problem in dem Bereich. Die meisten, die wir damit erreichen wollen, die haben auch so eine Hemmschwelle, weil sie natürlich selber nicht sportlich sind, weil sie sich mit der Thematik nicht auseinandergesetzt haben. Und dann wissen die natürlich nicht, naja, was macht der Trainer jetzt hier für Übungen mit mir? Und wenn man es denen ganz einfach macht und kleine, lustige Übungen macht, dann merken die sehr schnell, Mensch, das ist gar nicht so schlimm und es kann auch Spaß machen. Und dann kommen die vielleicht auch mit runter ins Foyer und nehmen an dem Gesundheitstag teil. Also ich würde da dir zustimmen, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht.
Also was ich erlebt habe, guter Punkt, ne? Es braucht so einen, teilweise so einen extrinsischen Motivator, einer, der auch nicht kommt und sagt, du, ich bin der Gesundheitsapostel, ja? Sondern der sagt, hey, es ist eigentlich egal, was du hast, wo du gerade stehst, ich nehme dich mal an der Hand und wir machen das zusammen. Und dann klappt das auch. Das gilt für Bewegung, was natürlich trotzdem bedeutet, es gibt andere auch einfach Problematiken, die Menschen haben, die sind ja in deutschen Unternehmen ganz stark stigmatisiert. Also alles, was so psychische Erkrankungen angeht, wo auch unter Umständen einfach Beanspruchungen, Belastungen am Arbeitsplatz entstehen, die diese Erkrankungen oder den Weg zu der Erkrankung hin auch tatsächlich fördern. Dann reden wir nicht nur von dem großen Thema Kultur, sondern das, wo sich es immer wieder drauf ableitet, das ist so meine Erfahrung, das waren dann so auch meine ersten echten Management-Erfahrungen. Ich musste irgendwann Führungskräften, die eben ihr Pro Bono geben mussten und so weiter, klar machen, Leute, das hier ist alles eigentlich Gruppendynamik. Und zwar negative Gruppendynamik, positive Gruppendynamik, In-Group-Phänomene, Out-Group-Phänomene, also so diese Sachen. Und nein, also die Welt der Psychologie und die Welt der, wie funktioniert auch gesellschaftliche Psychologie, die hat sich wegen dir, liebe Führungskraft, nicht verändert. Die bleibt gleich. Und damit kann man sehr, sehr viel erreichen, wenn man es dann in die richtige Sprache übersetzt bekommt. Also so Stichwort Herausforderungen und Stolpersteine. Ich glaube, so die ersten 2 Jahre, 3 Jahre meines Tuns war eigentlich das größte Problem, dass ich viel zu fachlich geredet habe und konnte deswegen Führungskräfte, auch teilweise Vorstände, überhaupt nicht mitnehmen. Die haben mir gesagt, wir glauben, sie sind ein Spezialist, aber wir glauben, sie sind vollkommen ungeeignet, weil wenn sie es uns nicht erklären können, wie wollen sie es eigentlich Mitarbeitern klar machen, die gar keine Lust darauf haben, mitzumachen. Ja, also das ist so, glaube ich, was mitkommt und was ich jetzt immer wieder häufiger erlebe. Du hast ja auch mit vielen anderen netten Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet, also nicht nur in der MH Plus, sondern auch danach noch weiter. Da sind teilweise schon sehr verzerrte Wunschbilder. Wie sieht denn dieses Arbeiten im Gesundheitsmanagement bzw. bei gesunder Arbeit in Wirklichkeit aus? Also es ist ganz viel so, ja, da mache ich dann Konzeption und Strategie und ich glaube, es kommt so ein Bild auch so, ja, da stehe ich malerisch im 13. Stock an der Flipchart und erkläre den Vorstandsvorsitzenden, was der nächste entscheidende Schritt ist, um den Krankenstand zu senken. Das ist, also das zerplatzt ja schon ziemlich krass wie eine Seifenblase. So, ne? Wie sind das so deine Erlebnisse?
Ja, also ich sehe das ähnlich wie du. Also du musst es erstmal in den 13. Stock zum Vorstand schaffen. Und bis du da bist, das dauert schon mal ein bisschen. Also du hast einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, und zwar das Thema Kommunikation. Also ich sehe auch, das Thema Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiges Thema im BGM. Also sowohl zu den Mitarbeitern, die du erreichen möchtest, aber auch wenn du jetzt als Gesundheitsmanager irgendwo tätig bist, musst du es auch wirklich schaffen, kurz und prägnant das runterzubrechen. Was ist eigentlich der Benefit des Arbeitgebers, wenn er zulässt, dass du das Thema implementierst? Und wir kennen das ja selber, wir haben es ja selber studiert. Du lernst ganz viel im Studium, Zahlen, Daten, Fakten und die ganzen Wirkungsprozesse, was passiert, wenn ich mich mit dem Thema Gesundheit beschäftige und so weiter. Aber letztendlich interessiert es einen Vorstand nur, was ist sein Benefit? Und das kann man ja auch ganz gut nachvollziehen, wenn man sich so einen Alltag von einem Vorstand oder einem Geschäftsführer anschaut. Der hat ja wenig Zeit, der hat super viele Themen, mit denen er sich beschäftigen muss. Und ich denke schon, ein wichtiges Instrument, damit du da erfolgreich sein kannst, ist es zu schaffen, Themen runterzubrechen aufs Wesentliche und deinen Stakeholdern, egal ob es jetzt der Vorstand ist oder die Geschäftsführung oder dein eigener Chef, Vorgesetzte, den musst du schaffen, die Win-Situation, die dabei für ihn rauskommt, da ganz klar rauszuarbeiten und im Idealfall auch mit Zahlen zu belegen. Und im BGM wissen wir ja ganz genau, Zahlen sind manchmal schwierig, vor allem wenn du mit dem Thema in einem Unternehmen erst anfängst. Aber wenn das halt noch nicht der Fall ist, gibt es ja mittlerweile wirklich zahlreiche Studien, Return on Invest von BGM-Maßnahmen. Also da kann man sich ganz gut diesen Studien belegen, um erstmal, wenn man im eigenen Unternehmen keine Zahlen hat, mit denen argumentieren zu können. Und die ganzen Sachen müssen halt praktikabel sein. Wenn du beginnst, kann es nicht sinnvoll sein, wie man es eigentlich im Studium lernt, erstmal schön die Basis schaffen, die ganze Strukturarbeit machen. Das ist auch nicht verkehrt, aber erst brauchst du kleine Quick Wins, nenne ich sie jetzt mal, damit du siehst, okay, das kommt gut an, damit kannst du anfangen, die Mitarbeiter machen mit, es gibt wieder eine Resonanz an die Geschäftsführung und also in kleinen Schritten vorarbeiten und natürlich musst du auch KPIs im BGM implementieren, aber das würde ich nicht sofort als erstes, wenn ich damit beginne und nicht die Rückendeckung habe, die es braucht. Wenn du die Rückendeckung hast, dann kannst du es natürlich sofort machen. Dann macht es auch Sinn, das natürlich gleich zu Beginn einzuführen.
Ja, aber das ist ein Promillewert, ne? Muss man sagen, wo das passiert. Also ich stimme dir total zu, sehr guter Tipp. Quick Wins, damit man, also mit Quick Wins gewinnst du die Zeit mit den Leuten, die dir nachher die Freiräume geben können, eine echte Konzeption, ein echtes Projekt zu machen, mit denen dann mal zu reden. So ein ganz klassischer Stolperstein, den ich auch erlebt habe, ist am Anfang zu viel versprechen. Ja, also ich meine, wenn Bernhard Badura in Deutschland der Chuck Norris des BGMs ist, dann ist quasi der Herr Aldana mit seiner Metastudie, ich glaube, einer der meistzitierten Menschen im BGM weltweit. Mit seinem Return on Invest von 1 zu 3, 3 zu 1, wie man es will, 110 Studien in der Meta-Analyse. Und das funktioniert auf jeden Fall. BGM geht immer, ich muss nur 1 Euro reinstecken, dann kommen 3 raus. Dieses Versprechen ist der schlimmste Stolperstein, den man überhaupt haben kann. Denn also ein nur halbwegs vernünftiger Auftraggeber fragt, ja okay, woher denn eigentlich? Und wenn man dann die Aldana-Studie auch mal wirklich gelesen hat und alles, was daraus folgt, dann stelle ich fest, es ist nicht durch die Krankenstandsreduktion entstanden, sondern es ist entstanden durch ein verbessertes Arbeitgeber-Image, es ist entstanden durch einen verbesserten Produktivitätsindex. All diese Sachen, Kennzahlen, mit denen man sich übrigens in einem klassischen sportwissenschaftlichen Studium überhaupt nicht auseinandersetzt. Also ich hatte da keine Ahnung von. Klar, ich habe mir mal mutig den Krankenstand vorgenommen und damit bin ich auch direkt mal richtig hart hingefallen. Also das ist vielleicht so als kleiner Tipp, nicht zu viel versprechen, sondern mit einer Pitfall-Strategy arbeiten, also mit einer Stolperstein-Strategie arbeiten. Immer wenn ich das mache ich auch heute noch so, wenn wir quasi in den großen Projektierungsplanungsphasen sind, und wir sind dann mit den Workshops und wie auch immer erstmal fertig und es steht da alles, dann frage ich eigentlich als allerletztes denjenigen, von dem ich vermute, dass er die nächsten 3 Jahre sozusagen die Hebel in der Hand haben wird, also über Budgetzuteilung entscheidet und so weiter, frage ich ihn, woran wird dieses Projekt in 3 Jahren scheitern? Dann gucken sie mich immer mit ziemlich großen Augen an und ich sage, naja, sagen Sie doch mal. Ja, und wenn er dann sagt, ja, an gar nichts, dann weiß ich auch, dass es läuft. Sagen Sie aber nicht. Dann geht's los. Ja, weil die nicht mitmachen oder weil das Geld ausgeht oder sonst was. Dann sage ich, ja, wenn wir das jetzt schon wissen, können wir das bitte jetzt in das Projekt einbauen, damit das nicht passiert. Und das führt dazu, dass wir schon lange Zeit haben, Projekte zu entwickeln und auch Ergebnisse zu erzielen eigentlich. Das ist so eine Art Kitchen-Hack für BGM, ja, ja. Den man vielleicht so als Anfänger mitnehmen kann. Hast du so ein Erlebnis oder so ein Ereignis für so einen ganz speziellen Stolperstein, oder einen Fehler, den man so richtig klassisch machen kann im BGM? Hast du da was erlebt schon?
Ja, also was ich immer schwierig finde, ist, wenn jemand, also wenn Arbeitgeber dich buchen als Berater oder als Krankenkasse oder was auch immer Und nicht aus dem Grund BGM machen, weil sie glauben, Mitarbeiter sind ihr höchstes Gut und darin möchte ich investieren. Und ich weiß, dass die Gesundheit ein ganz wichtiger Faktor ist, damit Mitarbeiter wirklich auch Leistung bringen, sondern wenn sie das aus anderen Gründen machen wollen, weil sie zum Beispiel Druck vom Betriebsrat bekommen oder von der Belegschaft und dann Einzelmaßnahmen einführen, sei es ein Yogakurs oder wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dann sponsern sie den Stadtlauf. Also das sind schon Stolpersteine, wo man sich auch wirklich überlegen muss, möchte ich da rein in das Unternehmen? Du hast ja nicht immer die Wahl, aber in der Regel sage ich, dann würde ich das Engagement auch eher minimieren, weil die Hintergründe, warum das BGM dort stattfinden soll, sind ja ganz andere, die es eigentlich braucht, damit es funktioniert. Also meine Ansicht, im BGM ist es ja so, dass ich habe ja auch deswegen die Zusatzausbildung gemacht als Beraterin für systemische Organisationsentwicklung und Change Management. BGM kann nur dann funktionieren, wenn es in die Unternehmenskultur integriert wird, wenn es in die Organisation integriert wird, sprich in die Arbeitsprozesse. Im Idealfall thematisiere ich das zum Beispiel bei jedem Mitarbeitergespräch zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Das kommt auf den MBO-Bogen mit als Pflichtthema drauf. Die Führungskräfte werden geschult zum Thema Zusammenhang Arbeit und Gesundheit. Denn leider mache ich heute noch die Erfahrungen, es gibt immer noch Führungskräfte, aber auch Geschäftsführer, die glauben, Gesundheit ist nur Privatsache. Aber ich gebe ja meine Gesundheit nicht ab, wenn ich morgens ins Büro gehe an der Stempeluhr, wenn ich überhaupt noch stempel. Oder jetzt gerade in dieser Pandemiesituation, wenn sich alles vermischt, man arbeitet mobil von zu Hause aus, die Kinder laufen im Hintergrund rum, man muss sich um die Hausarbeit kümmern, die Kinder betreuen. Das verschwimmt so sehr ineinander und das ist auch eine Aufgabe des Arbeitgebers, dass er die Arbeitsverhältnisse so gestaltet, dass du die Möglichkeit hast, gesundheitsfördernd zu arbeiten, wenn du das möchtest. Und wenn ich das andere Mindset habe, dann werde ich nie dazu kommen, dass es wirklich funktioniert. Dann habe ich Einzelmaßnahmen, die sind auch nicht verkehrt. Damit kann man ja auch was anfangen. Also derjenige, der Yoga-begeisterte Mitarbeiter, freut sich über den Yogakurs. Der wird auch dran teilnehmen. Aber dann ist die Erwartungshaltung eine ganz andere und das muss man halt vorher mit demjenigen klären und ihm klar machen. Und man kann auch wirklich offen reingehen, also einfach ein ganz normales Klärungsgespräch und die Motive erfragen. Was ist denn das Motiv? Warum möchten Sie sich mit dem Thema Gesundheit am Arbeitsplatz beschäftigen im Unternehmen? Und wenn der ganz klar sagt, naja, ich habe Druck von meiner Belegschaft, die möchten halt einen Yogakurs, dann kann man den Yogakurs ja auch organisieren, aber dann ist die Erwartungshaltung wirklich im Vorhinein zu klären. Und ich denke, das ist schon wichtig. Und diesen Stolperstein habe ich halt gemacht in meiner Berufserfahrung, dass ich mit meinem Idealbild reingegangen bin und gedacht habe, naja, jetzt müssen wir alles umkrempeln und wir brauchen ein Leitbild, wo das Thema Gesundheit integriert ist. Wir müssen die Führungskräfte schulen, wann erkenne ich belastende Mitarbeiter, wie führe ich ein Gespräch, also gesundheitsfördernde Gesprächsführung, diese ganzen Themen und bin da schon oft auch, sage ich jetzt mal, auf die Schnauze gefallen, weil die Erwartungshaltung ganz klar eine andere war und da wurde das Thema einem Praktikanten gegeben und oder irgendeinem Mitarbeiter, der sowieso schon voll mit Arbeit bis oben hin war und der sollte jetzt noch das Thema Gesundheit betreuen und das sagt ja schon die Situation, das ist überhaupt nicht gesundheitsförderlich, jemanden, der schon voll ist mit Arbeit bis oben hin, auch noch das Thema Gesundheit zu geben. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja.
Ja, also kann ich total teilen, ist auch genau so vielleicht eine der wichtigsten Herausforderungen und Stolpersteine, die du gerade benannt hast, dass nicht von Anfang an mal klargestellt wird, worum geht es hier eigentlich gerade wirklich? Und genau. Also, das ist eine legitime Frage und ist tatsächlich auch, man kann es moralisch verwerflich und doof finden, aber es ist legitim zu sagen, ich will einfach irgendwas machen, damit die Mitarbeiter zufrieden sind. Dann ist es aber halt auch kein BGM mehr und das muss ich auch nochmal so also ganz laut rausrufen, ja, das sinnlose Aneinanderhängen von Einzelmaßnahmen und das ist mir vollkommen egal, ob die digital abgebildet sind in der Plattform oder einzeln oder ob sie in Präsenz stattfinden, hat mit BGM nichts zu tun. BGM ist ein Hilfsmittel, das ist auch keine eigene, also in meiner Welt zumindest, es ist keine eigene Managementdisziplin, sondern wir unterstützen damit eigentlich strategisch, wie Unternehmensziele erreicht werden, wie HR-Ziele erreicht werden. Und damit sind wir natürlich auch Berater mit einer besonderen Verpflichtung. Und ich glaube, das ist so eine Überleitung in das Thema Herausforderungen, die eben auch Unternehmen eigentlich haben, wenn sie das Thema gesunde Arbeit einführen. Sie müssen eine Zukunftswette eingehen. Und gerade wenn du Berater beauftragst, ist es ja schlimm. Also jeder von uns kann diesen Magic Move einen Tag lang richtig geil am Flipchart performen, ja, und dann tschüss, ja, Honorarrechnung kommt. Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir jetzt schon irgendwie auf die Fahne geschrieben zu sagen, wir machen eigentlich Interimsmanagement. Also wir beraten und dann setzen wir das auch miteinander wirklich um und bleiben damit dabei. Und dann komme ich auf diese Herausforderung von den Unternehmen. Ich glaube, im Moment gibt es so drei grundsätzliche Aussagen, auch im Rahmen von der Epidemie, aber das hat sich eigentlich nur verstärkt. Entweder wir haben da keine Zeit für, wir haben da kein Geld für oder wir haben keine Kompetenzen dafür. Und das ist eigentlich erschreckend, weil diese Herausforderungen stimmen nicht. Also du kennst dich besser aus dem Präventionstopf, ja, der Krankenkassen. Also es ist ein hoher dreistelliger Millionenbetrag, der im Präventionsbudget drin ist, der nicht in Gänze abgerufen wird, vor allem nicht von den Unternehmen, die es wirklich existenziell brauchen, nämlich die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ja. Das Thema Zeit, wir haben jede Menge Dienstleister in Deutschland, die auch gleichzeitig das Thema Kompetenz erfüllen können. Niemand sagt, dass es festangestellte BGMler in Unternehmen geben muss. Das kann es geben, aber das muss es nicht geben. Also da macht die Dosis sozusagen das Gift. Und ich persönlich erlebe das zunehmend, dass Unternehmen unter vollkommen irrsinnigen Kostenrestriktionen und Vorwänden eigentlich sagen, nee, dann lassen wir dieses Thema Gesundheit. Und da stelle ich eine kühne These auf. Jetzt, bedingt durch diese Corona-Epidemie, sind in meiner Welt eigentlich 70% der Unternehmen bezogen auf ihr Personal sanierungsbedürftig, weil sie so getreten haben und auch in den nächsten 12 Monaten treten werden. Und das ist eine Riesenchance für das Thema gesunde Arbeit, da jetzt gegenzusteuern. Ja. Wie siehst du das? Was sind die aktuellen Herausforderungen für Unternehmen? Gibt es für dich sowas, was du ganz konkret erlebst?
Ja, also jetzt aktuell unter der Pandemiesituation merken wir natürlich schon auch, dass es immer wieder gefragt wird, dass die Unternehmen überfordert sind mit dem Thema Führen und Organisieren von virtuellen Teams. Das ist ein Thema. Das Thema Bewegungsförderung ist ein Thema. Wir sitzen alle zu Hause, oder nicht alle, aber die meisten von uns sitzen zu Hause bei der Arbeit. Die Alltagsbewegung fällt komplett weg. Das, was du normalerweise hast, wenn du zur Arbeit gehst und zurück. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Dann aber auch Themen wie betriebliches Eingliederungsmanagement. Ne? Wie kann ich jetzt solche Gespräche führen, wenn meine Mitarbeiter alle irgendwo in Deutschland verteilt sind? Da ist halt eine Hemmschwelle da, obwohl du die genauso mit Videokonferenzen führen kannst am Telefon. Aber da sind halt Hemmschwellen da. Und natürlich haben wir auch branchenbezogen das Thema Fachkräftemangel. Also das wissen wir, gerade im Bereich Pflege haben wir das fällt uns jetzt auch ein bisschen auf die Füße. Also wir wissen das jetzt auch nicht seit gestern. Und da muss auch ganz viel passieren. Da können die Krankenkassen wunderbar unterstützen. Wie du es vorhin auch gesagt hast, da gibt es Geld dafür. Man muss sich halt dem Thema annehmen und man muss sich halt damit mal auseinandersetzen. Und das sehe ich schon auch als Herausforderung, dass viele Firmen kennen das Angebot halt nicht. Und wenn ich es halt nicht kenne, kann ich es halt auch nicht abrufen. Und dann sind, wie du es vorhin gesagt hast, Gelder da, die halt nicht abgerufen wurden. Und wenn ich als kleines mittelständisches Unternehmen keinen BGM-Manager im Haus habe, dann ist das völlig okay. Das wäre vielleicht auch von den Ressourcen nicht sinnvoll eingesetzt. Aber ich kann ja Dienstleister wie euch, ja, oder andere Dienstleister reinholen, mich beraten lassen. Und die wissen nämlich ganz genau, was kann die Rentenversicherung dazu beitragen? Was kann die Krankenkasse dazu beitragen? Wo bekomme ich noch Unterstützungsbedarf, sodass es, wenn es auch ein guter Berater ist, kostet dich das nicht mal mehr viel Geld. Aber ich glaube halt, da ist es schon so, Wir haben ja unglaublich viele kleine mittelständische Unternehmen in Deutschland und gerade die haben's, die sollten wir auch mehr unterstützen. Oft stürzen sich ja alle auf die Konzerne, mit vielen Mitarbeitern, aber die kleinen mittelständischen Unternehmen sind ja massiv vertreten in Deutschland und haben ganz viele Mitarbeiter. Aber da ist auch die Hemmschwelle noch da. Ein kleines Unternehmen zu beraten erfordert genauso viel Aufwand wie ein großes Unternehmen zu beraten, weil ich muss die Situation analysieren, ich muss mich mit dem Zuständigen hinsetzen und das Beratungsgespräch führen, um meine Informationen zu bekommen. Ich muss ein Konzept erarbeiten, ich muss das Konzept einführen, ich muss es evaluieren. Der Aufwand ist ja ähnlich, ob ich jetzt 1000 Mitarbeiter im Hintergrund habe oder 10. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall auch eine Hemmschwelle. Und die kleinen Unternehmen wissen halt nicht so gut Bescheid meistens wie die Großen, weil die Großen haben halt die zuständigen Mitarbeiter für die Themen. Das sehe ich schon auch auf jeden Fall als Herausforderung. Und das Thema digitale Transformation ist auch ganz klar, dass das auch eine Herausforderung ist. Jetzt durch die Pandemie bekommt es ja auch noch mal einen ganz anderen Drive. Jetzt sind halt die gefragt, die jetzt die letzten Jahre ein bisschen geschlafen haben. Die müssen jetzt halt natürlich ganz viel Aufholarbeit betreiben. Da fällt dann die Zeit weg fürs Thema Gesundheitsmanagement, obwohl wir ja wissen, dass genau jetzt das Thema absolut hilfreich ist. Jetzt brauche ich jemanden, der meine Mitarbeiter betreut zum Thema, wie überwältige ich die Krise, was lerne ich aus der Krise, wie kann ich das mit Arbeit und Privatleben vereinbaren, wenn ich die Kinder zu Hause habe und die beschult werden müssen. Führen von virtuellen Teams hatte ich vorhin schon genannt. Wie kann ich den Zugang zu meinen Mitarbeitern aufrechterhalten, auch wenn die jetzt nicht greifbar sind? Viele Führungskräfte kennen das ja so nicht. Die müssen auch geschult werden. Die sind natürlich jetzt auch mehr belastet als zuvor. Also da gibt es ganz, ganz viele Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und die größte Herausforderung, die ich jetzt aktuell im fachlichen BGM sehe, ist die Herausforderung Verhältnisprävention. Wir haben davor, wir wissen, ergonomische Arbeitsplätze sind wichtig. Wenn du die Mitarbeiter in der Firma hast, kannst du es beeinflussen. Du kannst den Schreibtisch einstellen lassen. Aber was machst du jetzt mit den Mitarbeitern, wenn die alle mobil arbeiten? Der eine sitzt an der Ostsee, der andere sitzt irgendwo in Buxtehude und der andere wiederum, weiß ich nicht, in einem Coworking Space, weil er doch mehr soziale Kontakte braucht und also nicht zu Hause alleine sitzen will. Und wie kannst du das jetzt organisieren als Arbeitgeber, dass er trotzdem ergonomischen Arbeitsplatz hat? Das ist, glaube ich, die spannendste Frage für uns aktuell.
Also bin ich total bei dir. Ist auch spannend, du hast es jetzt wirklich auch mal in den ganzen Blumenstrauß und wahrscheinlich fehlen sogar noch ein paar Blumen, ja, aber mal aufgezählt. Und ich glaube, da gibt es eigentlich so zwei Botschaften. Tatsächlich auch mit Blick auf unsere Zeit. Leider sind wir schon am Ende. Aber ich glaube, man kann neben den vielen Tipps, die jetzt auch da waren, ja, also die du ja auch genannt hast, erstmal mit Quick Wins arbeiten, was ich noch mit eingeworfen habe, wirklich nochmal auf Ernsthaftigkeit, Authentizität prüfen, vorhersehbare Fehler vermeiden, ja, Gelder abrufen etc., muss man, glaube ich, eigentlich den Unternehmen gerade in Deutschland jetzt was zurufen. Es ist verdammt nochmal keine Schande, nach Hilfe zu fragen. Das ist eine deutsche Krankheit. Also, das ist wirklich so, nee, wir überleben das selber, wir kriegen das hin. Das ist ganz, ganz falsch. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen, nicht zu einem Steuerberater zu gehen, wenn er ein Unternehmen hat, ja, oder zu einem Wirtschaftsprüfer. Aber man ist sich blöd genug für das wertvollste Gut, das man im Unternehmen hat, die letzte echte Ressource, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu sagen, nö, das weiß ich schon selber am besten. Also es gibt da keinen triftigen Grund für. Und ich glaube, das ist die Botschaft, informiert euch und nicht nur macht es bitte, sondern das ist eine Pflicht, das ist eine Frage, das ist ein Hygienefaktor, gesunde Arbeit. Und da wird man dran arbeiten müssen. Das umzusetzen, das gießt sich ja auch zunehmend ehrlicherweise in Gesetze. Also es ist abzuwarten, dass das passieren wird. Die Frage ist, wird es dann die Unternehmen, die sich jetzt nicht helfen lassen, überhaupt noch geben, wenn die Gesetze erstmal vorliegen? Ja? Also mein, das war mein Schlussstatement sozusagen. Ja. Ich freue mich aber natürlich von dir auch nochmal was zu hören. Was ist so, hast du so den ultimativen Tipp oder ein, zwei Tipps, die du jetzt gerade Unternehmen oder vielleicht auch so einer Zielgruppe mit, hey, ich arbeite jetzt neu im BGM und ihr habt doch irgendwie schon ein bisschen was da drin erfahren. Hast du einen Tipp, den du noch mitgeben kannst?
Also für diejenigen, die jetzt im BGM arbeiten und noch nicht so viele Berufserfahrung haben wie wir beide, würde ich auf jeden Fall mitgeben, erstmal Geduld mitzubringen in dem Thema, weil es ist schon sehr mühsam, immer wieder da ankämpfen müssen und Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, damit das Thema wirklich priorisiert wird im Unternehmen. Aber auch da liegt ja nur ein Stück bei der Person, die das Thema betreut. Also die Verantwortung liegt ja trotzdem beim Arbeitgeber. Und es gibt ja einen Grund, warum dieser Arbeitgeber diese Person eingestellt hat. Also ganz verkehrt kann es nicht sein. Deswegen würde ich da sagen, da ist Geduld gefragt. Und wenn man sich weiterbilden möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Management Skills sich anzueignen, weil es macht einen großen Unterschied, wie ich spreche, wenn ich mit einem Vorstand spreche und oder einem Entscheidungsträger. Und wie ich es vorhin ja auch schon gesagt habe, kurz und prägnant die Quick Wins rauszuarbeiten, die Win-Situation, das muss man üben, das kann man nicht von heute auf morgen. Das ist das eine, was ich da auf jeden Fall mitgeben würde. Dann für die kleinen, für die Kleinstbetriebe würde ich auf jeden Fall mitgeben, das, was du auch gesagt hast, zu motivieren. Fragt die Leute, die bei euch ins Unternehmen kommen, ob das Kassen sind, ob das die BG ist, ob das die Rentenversicherung ist. Da gibt es so viel Unterstützungsbedarf. Sogar ein Steuerberater weiß wahrscheinlich auch schon ein paar Tipps, dass ich 600 Euro pro Mitarbeiter im Jahr absetzen kann. Wenn ich das in die Gesundheit der Mitarbeiter investiere, dann muss ich gar nicht viel Geld ausgeben. Ich kann auf die BGF-Koordinierungsstellen zugeben. Die geben mir eine kostenlose Beratung. Also da gibt es ganz viel Unterstützungsangebote, die ich einfach erfragen kann. Und ansonsten, glaube ich, ist es halt wirklich wichtig, Veränderungsbereitschaft zu zeigen. Also für die Unternehmen, die auch schon länger sich jetzt mit dem Thema beschäftigen oder die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigen, ist unabhängig davon, weil, wie du es schon auch gesagt hast, ich habe ja diese Weiterbildung im Change Management gemacht und es gibt ja auch den Spruch, ne, nichts ist so beständig wie der Wandel. Das haben wir gerade dieses Jahr extrem erfahren müssen. Wir müssen veränderungsbereit sein, sonst werden wir überholt. Also egal, ob ich im BGM tätig bin, ob ich ein Geschäftsführer bin oder ein Individuum. Ich muss bereit sein, lebenslang zu lernen und mich zu verändern und Sachen anzupassen und Bewährtes weiter zu verfolgen, was sich nicht bewährt hat, auszusortieren. Und deswegen ist das, glaube ich, echt wichtig. Egal, ob ich die digitale Transformation anschaue, die Pandemie, ich muss bereit sein, mich zu verändern oder mit einer Veränderung mitzugehen und das Beste draus zu machen.
Ja, guter Punkt. Wunderbar. Georgie, es hat total viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, für den sehr wertvollen Input, finde ich. Ich hoffe, es hinterlässt Wirkung bei dem einen oder anderen. Ansonsten, vielleicht, man kann dich googeln, ja, vielleicht findet man dich, wo auch immer, und dich fragen, genauso wie uns natürlich. Die Bereitschaft signalisieren wir immer sehr gerne. Hab tausend Dank, ganz liebe Grüße nach Berlin. Ich wünsche dir einen tollen Tag, eine tolle Woche, tolle Monate und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir große Freude bereitet. Ich hoffe auch, dass wir gute Botschaften nach draußen senden konnten, dass wir die Leute motivieren können, das Thema zu verfolgen. Und viele Grüße nach Köln und wir hören uns ja.
Super, so machen wir es. Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.